Krumme Straße ist der gemeinsame Podcast der Zeitschrift Merkur und des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen. Einmal im Monat sprechen wir mit Gästen aus Wissenschaft und Kultur. Manchmal interessiert uns ein Thema, manchmal die Person und ihr Schaffen. Entsprechend unterschiedlich ist das Format der Gespräche. Die Krumme Straße können Sie auch abonnieren. Auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich direkt auf den Seiten des Merkur und des KWI. Gastgeber sind heute Hanna Engelmeier vom Kulturwissenschaftlichen Institut Essen und Eckehard Knörer, Herausgeber des Merkur.
Wir sind bei der nächsten Folge der Krummen Straße. Hanna Engelmeier vom KWI Essen und Eckehard Knörer, das bin ich, vom Merkur. Wir wollen heute mit Anke Stelling und Katja Kuhlmann über eine Frage sprechen, die ihr Schreiben betrifft. Wir haben es übertitelt das eigene Leben und das Schreiben, also eine ganz große Frage, die wir aber sehr konkret an Texten besprechen wollen. Ich freue mich sehr, dass Katja Kuhlmann hier ist. Nur ein paar Worte zur Vorstellung. Katja Kuhlmann hat Soziologie, Politikwissenschaften und Amerikanistik studiert, dann aber erste journalistische Erfahrung bei der FAZ gesammelt, bei der dpa volontiert und für verschiedene Zeitungen und Magazine geschrieben. Ihr erstes Buch, Generation Elliot, 2002, war ein Riesenerfolg. Also ist fast sowas wie sprichwörtlich geworden, der Titel Generation Elliot. Sie hat Essay- und Reportagebücher geschrieben. Echtleben, 2011 erschienen. Ein früher Band über Kreativwirtschaft und Prekarität. Auch ihre eigene persönliche Erfahrung mit Prekarität. Der Band Rasende Ruinen 2012, eine Reportage über Detroit, eine Stadt im Niedergang und Neuaufbruch. 2022 erschien dann Die singuläre Frau, ein, ich zitiere jetzt von ihrer Website, persönlicher Essay und zugleich eine kleine Sozial- und Kulturgeschichte des weiblichen Alleinlebens. Zuletzt ist dann 2025 der erste Roman erschienen, Stars. Nicht ihr erster fiktionaler Text, es gibt eine Erzählung schon von 2004, Fortschreitende Herzschmerzen bei milden 18 Grad. Super, langer Titel. Daneben und dazwischen hat sie immer wieder journalistisch gearbeitet. Katja Kuhlmann war Redakteurin beim Freitag und bei der Taz, lebt jetzt aber, wenn man das so sagen kann, als freie Schriftstellerin. Wir sitzen hier aber nicht zuletzt deshalb zusammen, weil im Novemberheft des Merkur ein Text von ihr erschienen ist mit dem Titel Netik krumas ira normalu. Das klingt kryptisch, ist aber litauisch und heißt auf Deutsch Verunsicherung ist normal. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ich bin auch sehr froh, hier zu sein, freue mich irre aufs Gespräch. Danke für die Einladung.
Neben Katja Kuhlmann sitzt Anke Stelling, unser zweiter Gast heute. Anke Stelling hat am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig studiert und ist Autorin von ganz unterschiedlichen Texten und Textformen, von Hörspielen und Essays. Und im letzten Jahr war sie Kolumnistin des Merkur. Also die neueste Kolumne können Sie auch direkt im Heft nachlesen. Sie ist vor allem aber auch als Autorin von 8 Romanen bekannt geworden, von denen 2 als solche für Kinder vermarktet werden, aber auch von Erwachsenen natürlich sehr gerne gelesen werden können. 2019 ist Anke Stellings Roman Schäfchen im Trocknen im Verbrecherverlag erschienen und dieses Buch ist mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet worden. Das war der 6. Roman von Anke Stelling und der 3., der im Verbrecherverlag erschienen ist, dem sie seitdem auch die Treue hält. Zuvor erschienen sind Bücher wie Nimm mich mit oder Horchen, die 2002 bzw. 2010 noch bei Fischer in Frankfurt erschienen sind. Die Romane von Anke Stelling sind immer wieder mit dem Begriff Milieubeschreibung belegt worden und das vermutlich auch, weil es in ihren Büchern häufig um die materiellen Dimensionen geht, unter denen in akademisch gebildeten oder irgendwie zumindest geprägten Familien gelebt wird, die innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings in Baugruppen oder sanierten Altbauten, also könnte ja auch fragen, ob es noch andere gibt, leben. Und hat sie insgesamt zu einer Autorin gemacht, die als Expertin für Klassenfragen gilt und überhaupt die Frage nach der Klasse in der deutschen Gegenwartsliteratur wieder mehr aufs Tapet gebracht hat. Und die Relevanz dieses Themas und die Präsenz in ihren Texten trifft sicherlich zu. Aber diejenigen, die sie noch nicht so genau kennen, möchte ich gerne auch insbesondere auf ihre Essays hinweisen, die über die Fragen des Milieus und wie leben Menschen so zusammen noch hinausgeht und das Ganze auch poetologisch wendet. In ihrem Essay Wunderbar geschrieben, der 2021 in der Schweizer Wochenzeitung erschienen ist, hat sie sich mich beispielsweise mit dem Begriff der linken Melancholie auseinandergesetzt, der von Walter Benjamin erstmals in Beschreibung für Erich Kästners Literatur oder vor allem Lyrik verwendet worden ist. Und während die meisten Leute diesen Text lesen, instinktiv Partei für Walter Benjamin und seine Kritik an Kästner ergreifen, hat sie dort den geschmähten Kästner quasi nochmal rehabilitiert. Es wird ja an sich auch reichen, auf ansprechende und nachvollziehbare Weise über Klassenfragen zu schreiben, aber sowohl in dem Essay als auch in den Merkur-Kolumnen, finde ich, kann man noch andere Qualitäten von Anke Stellings Schreiben kennenlernen, die insbesondere in den Kolumnen kondensiert zum Tragen kommen. Und das wäre für mich also ein Hang zum Absurden und zum Teil auch zu überschießender Komik, zu Ironie als Haltung und vor allem auch immer wieder die Suche nach einer Form für Kritik an scheinbar allzu bekannten Lebensverhältnissen. Und zwar eine Kritik, die überhaupt noch treffen kann, die noch nicht verbraucht ist im Klischee und auch noch nicht aufgefressen von Wut, könnte man vielleicht sagen. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, Anke Stelling. Und ich würde gerne auch die erste Frage zu der Kolumne, die ich jetzt hier gerade angepriesen habe, stellen. Und zwar ist diese Schlusskolumne ein Platz im Heft, der immer ganz unterschiedlich gestaltet wird. Von den VorgängerInnen, die es gab, war beispielsweise David Gugerli jemand, der 12 Folgen lang um ein Thema herum geschrieben hat, nämlich das Verschwinden oder Veralten von Technik und es also immer wieder neu umkreist hat. Und andere, die zuvor diesen Platz besetzt haben, zum Beispiel Robin Detje oder Enis Maci oder Stefan Hercek und Katrin Rögler, haben das anders gemacht.
Oder Hanna Engelmeier.
Ja, ich auch, genau. Also ich habe es auch anders gemacht, so wie du, nämlich vielleicht auch, nämlich eher journalartig sozusagen. Das heißt, dass es zwar durchaus Themen gibt, die in den Texten konkret behandelt werden, aber ein Thema ist eigentlich immer auch die Schreibweise, die mit thematisiert wird und der Versuch, die subjektive Aneignung von Wirklichkeit zu beschreiben. Und ja, auch als ich die Kolumne besetzt habe sozusagen, war das für mich so eine Art von Selbstversuch und auch Langzeitversuch, damit umzugehen. Und mich würde interessieren, welchen Effekt dieser Versuch auf dein Schreiben und vielleicht auch dich selbst gehabt hat.
Ja, das war es für mich auf jeden Fall auch. Und ich hab mich total gefreut, gefragt worden zu sein. Und dann gemerkt, als ich angefangen habe, oh, ja, ich habe es unterschätzt. Ich habe, eigentlich erfülle ich gern Aufgaben und erhalte gerne Aufträge, auch um was Neues auszuprobieren. Aber gleichzeitig, je älter ich werde, desto mehr habe ich ja auch schon gelesen. Und desto mehr bildet sich dann auch so eine Idee, wie ich zum Beispiel gerne als Kolumnistin wäre und da geht dann alles Mögliche durcheinander und ja, eben ganz toll. Also ich bin schon auch ehrgeizig und gleichzeitig aber eben auch ganz besonders und ganz ich selbst und, ja. Und nicht, weiß nicht, wenn was kopieren, dann aber unauffällig und also schon auch in Abgrenzung. Und ich habe auch gemerkt, dass eben, je nachdem, was für ein Medium das ist, ich mich dann da eigentlich fehl am Platz fühle oder fremd oder denk oder mir eine Leserinnenschaft ausmale, an die sich das jetzt speziell richtet und wurde dann so ein bisschen beruhigt, weil ich eben von Ecker dann auch Beispiele zugeschickt bekommen habe und auch da, also als ich angefangen habe, dann schon, was du jetzt auch gerade skizziert hast, mitgekriegt habe, also die Leute machen das unterschiedlich und nutzen das unterschiedlich. Und dann umso mehr musste ich dann aber ja wieder überlegen, okay, wie mache ich's? Und habe tatsächlich mir, so würde ich sagen, auch eine Kolumnistinnenpersönlichkeit erschrieben nach und nach. Ich bin ja eingestiegen mit große Ehre, aber ich weiß nicht und ich bin leer geschrieben und ich bin super labil und ich bin auch, also ich Anke, nicht nur ich Kolumnistinnen Anke, bin auch tatsächlich, fühle mich extrem labil und es hat mit allem Möglichen zu tun, mit außen und innen. Und gerade als du mich vorgestellt hast und dann irgendwie mein Werk preist und auch was preist, was, glaube ich, noch nie jemand gepriesen hat und worauf ich null Resonanz hatte bisher, da kann ich eigentlich anfangen zu weinen und nach Hause gehen und erstmal wieder 3 Tage nichts machen. Und gleichzeitig ist es aber ja auch ein, mache ich dann eben nicht nichts. Und das war eine mit jeder weiteren Kolumne und auch mit dieser Regelmäßigkeit, die dann teilweise natürlich auch eine Bürde ist, aber auch eine Chance. Und um auf deine Frage zurückzukommen, hat mein Schreiben, glaube ich, wirklich vielleicht nicht verändert, aber so abgesichert, also nochmal von einer anderen Stelle, dass ich so gemerkt habe, doch, das kann ich machen und ich kann mich auch selber überraschen und ich habe doch auch eine Souveränität erlangt und nicht nur ein leer geschrieben sein, sondern auch ein Handwerkszeug, auf das ich zurückgreifen kann, habe ich gespürt dabei. Und das war schön.
Mhm. Ja, ich hatte den Eindruck, dass diese Befestigungsversuche, die du jetzt gerade geschrieben hast, der Kolumne ja auch in bestimmten wiederkehrenden Motiven hergestellt werden, die genau. Immer wieder vorkommen. Also zum Beispiel in fast jeder Kolumne kommen der Rewe vor, auf den das Kolumnen-Ich schaut und dort gerne einkaufen geht oder die Kinder gehen dort einkaufen. Es gibt auch wiederkehrende Figuren, wie die Freundin Dilek, die immer wieder auftaucht. Die Kinder natürlich und auch Therapeutinnen, die sich teilweise verachtfachen in einzelnen Texten. Und vielleicht ist das auch ein Punkt, also beispielsweise die Verachtfachung von einer Therapeutin-Figur oder die Gänge zu Rewe und was dann da passiert und so weiter, bei dem man auf ein Thema zu sprechen kommen könnte, dass wir uns für heute ja für beide Texte oder beide Autoren, die wir uns vorgenommen haben, dass man da zum Anschlag bringen kann. Und das wäre das der Fiktionalisierung beim Schreiben über das eigene Leben, wie das sozusagen gemacht ist. Also funktioniert das über diese Motive vor allem oder funktioniert das über bestimmte Verschiebevorgänge, die vorgenommen werden? Wie würdest du das oder wie würdet ihr beide letztlich das beschreiben?
Also ich finde das wird bei mir zunehmend kompliziert und ich habe aber auch das Gefühl, dass das in der Rezeption zunehmend kompliziert wird. Und ich würde sagen, dass die Fiktionalisierung eigentlich weniger durch die Verachtfachung, wobei die Verachtfachung wird ja auch schon genannt, also eigentlich eher dadurch passiert, den Prozess des Machens mit zu thematisieren. Also zum Beispiel die Skrupel reinzuschreiben, Kinder als Sidekicks zu verwenden, damit ja zu Figuren zu machen und insofern bräuchte man ja schon wieder gar keine Skrupel zu haben, weil dann ist ja eigentlich klar, dass die Figuren, die wahrscheinlich aus dem echten Leben der Schreibenden rangezogen werden, dass das ja nicht die sind, weil die werden ja zu Text und zu Figuren. Aber ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel in, also das muss man sich beim Lesen ja dann wieder bewusst machen. Und wenn ich Kolumnen lese und da sind zum Beispiel, es gibt ja so, gibt ja zum Beispiel ganz viele, wo Leute ihre Kinder einfach benutzen. Ist, glaube ich, wirklich ein beliebtes Mittel in Kolumnen. Vielleicht auch, weil die einem ja auf eine Weise auch gehören und weil es auch anschlussfähig ist. Aber ich fand dadurch, dass ich das, dass ich die ganze Zeit behaupte, ich werde das jetzt nicht tun, dann tue ich es doch. Oder also sozusagen meine Skrupel damit thematisiere, mache ich es stärker, obwohl ich die Wirklichkeit mit reinbringe. Ich kann es nicht so gut ausdrücken, aber versteht ihr, was ich meine?
Ich hatte mich zwischendurch gefragt, ob du überhaupt Kinder hast.
Genau.
Weil also so viele auftauchen in einer Kolumne, ist dann irgendwann von 4 Töchtern und, weiß nicht, 25 Söhnen, nein, nicht 25, aber es mehreren Söhnen die Rede. Und dann dachte ich, aha, okay, hier werde ich eventuell hops genommen, sozusagen.
Ja. Genau, und das ist ja ein Zeichen dafür, okay, Leute, nehmt es nicht so ernst. Ich nehme es aber dann ja in der letzten Kolumne auch wieder zurück und sage so, jetzt hier ist jetzt egal, alles genau so, wie es ist, alles echt, echt Leben. Und dann ist aber durch die Thematisierung des Vorgangs ist auch das schon wieder nicht mehr gesichert und hoffe ich jedenfalls ein Hinweis darauf, Leute, darauf kommt es ja aber auch gar nicht so doll an, vielleicht, hoffentlich.
Ja, Katja, dein Merkur-Text ist auch entlang der Grenze von Wirklichkeit und Fiktion angesiedelt, aber auf ganz andere Art. Vielleicht erzählst du mal, was der Hintergrund dieses Textes ist, weil wir gehen ja nicht davon aus, dass die Leute das gelesen haben, und warum das, was du dir für Litauen vorgenommen hast, nicht so umgesetzt werden konnte, wie du eigentlich dachtest.
Ich hatte das große Glück, das ist erst das dritte quasi Stipendium, was ich in 30 Jahren Schreiben bekommen habe, Hessischer Literaturrat, einen Monat in Litauen verbringen zu können, als Schreibstipendium sozusagen. Christine Koschmider, geschätzte Kollegin, hat das jetzt in diesem Jahr gemacht. Ich war im Jahr 24 dran und hatte mich beworben, aber gar nicht auf der Suche nach Stipendien, sondern relativ originär und quasi wiederum echt, habe über einen Romanplot nachgedacht, der ziemlich politisch angelegt ist, zeitpolitisch, mich fasziniert, seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine 2022, was dort passiert, was bedeutet Westen, unser Westen, die Ostflanke der NATO, also diese sehr abstrakten Nachrichtenthemen, haben mich zunächst beschäftigt als News-Junkie, Privatperson. Und dann habe ich sehr viel über Militär und Bundeswehr nachzudenken begonnen. Und die Bundeswehr wird dort ja jetzt 5000 Leute starke Truppe, die Brigade Litauen stationieren und komme selber, das als letztes zur Vorüberlegung, aus dem Rhein-Main-Gebiet, quasi ehemalige amerikanische Zone, bin Jahrgang 70, also habe noch sozusagen real existierende GIs, amerikanische PX-Stores, also diese Besatzungsmacht, ich nenne sie ja eher die Befreier, aber das ist eine andere Diskussion, erlebt. Und habe mich überlegt, wie ist das jetzt in einem neuen Europa mit so einer Bedrohung, Krieg wird realer, wenn deutsche Soldaten oder auch Soldatinnen nun als Schutzmacht in ein Land geschickt werden, in dem eigentlich deutsche Panzer brutal gesagt schon mal rollten, während des Nationalsozialismus und unglaubliche Massaker dort eben auch stattfanden. Und daraus ist tatsächlich irgendwie so eine erste Romanidee, ich weiß nicht, wie du das machst, Anke, ein Scribbling, Notizen und dann irgendwie mal so ein Gerüst entstanden. Und damit bewarb ich mich also für dieses Stipendium, das mir nur aufschien bei Google, beim Suchen Litauen Literatur. Ich versuchte mich einzulesen, huch, da gibt es ein Stipendium, huch, das ist noch nicht vergeben, und bewarb mich da und bekam das. Lange Rede, ich fuhr also mit einem relativ klaren Konzept hin, habe auch mit der Bundeswehr im Vorfeld dann, die dort schon waren, den Leuten Kontakt aufgenommen und wollte eigentlich, und so drücke ich es auch in dem Text aus, der jetzt im Merkur gelandet ist, im Grunde ketzerisch gesagt, wahrscheinlich Litauen nur als Tapete, Hintergrundgeräusch, Ambient-Musik, so nenne ich es ganz selbstkritisch, benutzen. Und um eine Militärgeschichte, glaube ich, zu erzählen. Aber als ich dann in Litauen war, und davon handelt der Text, der freundlicherweise im Merkur jetzt gelandet ist, bin ich quasi gescheitert und empfinde das als wahnsinnig einen großen Fortschritt, intellektuell und künstlerisch sehr interessant für mich. Mein Roman ist mir unter den Fingern zerbröselt, das waren nur 4 Wochen. Und je länger ich in Litauen als möglichst unsichtbare Rumreisende unterwegs war, um Bilder, Idiome, Szenen zu sammeln, zur Ausstattung für eine fiktive Geschichte. Genauso greller und idiotischer kam mir das und absurder irgendwann vor, weil ich dieses real existierende Litauen, was mir quasi als Westeuropäerin die doofe Fragen stellt, die vielleicht viel mehr Vorurteile mitbringt, als ich gedacht hatte, oder Misseinschätzungen, diese Prozesse waren mir auf einmal so viel interessanter, und die einfache Realität. Marktstände, an denen Bling-Bling-Kleider made in Turkey verkauft wurden. Total hippe, junge, schicke, multinationale Studierende in den großen Städten. Armut versus Reichtum. Das alles sprengte komplett mein mir auf einmal komplett hermetisch vorkommendes Romankonzept. Und ich kam wirklich ins Trudeln. Jetzt beende ich diesen kleinen Vortrag und habe sehr viel Wolfgang Köppen zum Beispiel nochmal gelesen, den ich aus verschiedenen Gründen sehr schätze, der ja auch weit gereist ist, irgendwann leider gar nicht mehr viel geschrieben hat. Deswegen ist er nicht mein Vorbild, um Gottes Willen. Aber der einen schönen Satz geprägt hat, der von sich selber mal sagte in den frühen 70ern, dass er zunehmend misstrauisch dem Roman gegenüber würde, weil er sich quasi gefragt hat, erzählt die Realität an sich nicht eigentlich die besseren Geschichten? Und das war ein Paradoxon, mein ich als relativ kleine, nicht so schwer schleppen könnende weibliche Person in einem fremden Land, dessen Sprache ich nicht sprach, die hehre Kunst oder Literatur im Hinterkopf, die realen Irritationen, Netikromas, Verunsicherung, die erfasste mich also auf vielen Ebenen und hat dazu geführt, dass ein insgesamt sogar 35-seitiger Essay übers Schreiben rausgekommen ist, von dem jetzt eine kondensierte Fassung sozusagen im Merkur gelandet ist.
Der ja zugleich auch sowas wie der Rechenschaftsbericht für dieses Stipendium ist,
auch oder? Das. Genau, man muss gar nichts, aber es ist dann schon als Höflichkeit, wäre schön für so eine Kulturinstitution. Wie war es denn? Die wollen so einen Bericht haben. Und ich glaube, da gibt es die sehr netten Leute vom Hessischen Literaturrat, sagten, es gibt so 5 Seiten Stichwort, Tagebuch, wo ich war. Manche schreiben dann auch wirklich erst einen Roman und 4 Jahre später ist dann so die Danksagung an den Hessischen Literaturrat und ich habe so eine Mischform. Und dieser 30-Seiten-Essay oder 15 Seiten im Merkur ist für mich schon ein kleiner Meilenstein in meiner Arbeit tatsächlich. Der ist jetzt vielleicht kein Text, der einen Preis gewinnt, aber eine Selbstbefragung, genau. Wie viel Fiktion, Non-Fiction, also wo stehe ich da, wo will ich hin und was kann und was will ich eigentlich?
Finde ich wirklich sehr interessant, was du jetzt gesagt hast. Also das ist eins der Zitate, das immer mal wieder sich durch den Text zieht, ist ja auch das eines recht bekannten Buchs über kreative Non-Fiction, wie das in den USA heißt, die You Can't Make This Stuff Up heißt und die zerbröselt, also im Prinzip ein bisschen die Fiktion unter dem Druck der Wirklichkeit. Und ich habe mich gefragt, ob nicht das, was wir gerade über deine Kolumnen gesprochen haben, Anke, ob das nicht sozusagen ein bisschen die umgekehrte Bewegung ist. Und so ist es mir zum Beispiel im Schreiben der Kolumne auch eher gegangen, dass ich dachte, dass eigentlich man sich mit diesem Stellplatz im Heft sozusagen und der Aufgabe, die du auch beschrieben hast, eigentlich der Fiktion dann immer mehr annähert. Also alles, genau, was du gemacht hast und beschrieben hast gerade, ist ja eigentlich auch eher ein sich aus der Wirklichkeit wieder stärker in die Fiktion hineinschreiben. Könnte man das so sagen?
Genau, also ich habe mir jetzt gerade notiert, erzählt die Realität die besseren Geschichten und das kam mir jetzt auch vor wie eine Antwort auf das, was ich vorher meinte und nicht so gut zu fassen gekriegt habe, dass ich das Gefühl habe, das ist inzwischen so weit verbreitet eigentlich auch als Idee und in fast jedem Kinofilm zum Beispiel, in dem ich sitze, wird eingeblendet nach einer wahren Geschichte oder es gibt jetzt die Autofiktion als das sind doch die eigentlichen Geschichten. Und ich habe viel gehört in den letzten Jahren, auch von KritikerInnen, die meinten, sie haben gar keinen Bock mehr, sich auf so gebaute Welten und erdachte Figuren und so weiter einzulassen, lieber verbürgt mit eben realer Erfahrung und das zu erzählen. Und ich würde aber umgekehrt sagen, ja, also doch, also ich glaube, dem bin ich auch unterworfen, also auch als Rezeptientin. Also ich lese das auch gerne oder denke dann, ja, was soll ich mich einlassen und was will dann jemand damit mit irgendeiner ausgedachten Welt? Ist es nicht die, erzählt die Realität eben nicht, die sowieso schon die besten Geschichten, aber sie müssen ja trotzdem erzählt werden. Und das ist ja dann das Problem, also weil die Realität erzählt ja keine Geschichten, sondern ist einfach nur die Realität. Und für mich ist Schreiben ja auch, und das wird mir auch immer klarer, ist ja auch Realitätsbewältigung. Und die Geschichten, und ich glaube, auch als Lesende ist es letztlich Realitätsbewältigung. Und ich will auch die KollegInnen dafür ranziehen, dass die mir auch meine Realität bewältigen, indem sie sie zu fassen kriegen und schön gestalten. Oder hässlich gestalten, aber halt so gestalten, dass es mir was erzählt. Und deshalb würde ich sagen, ja, ich habe versucht, das, was mir begegnet, zu fiktionalisieren, ganz zu Anfang mich selbst, indem ich mich zu einer Kolumnistin hin fiktionalisiere, aber auch indem ich den Rewe zu einem Schauplatz mache, wo wirklich was, also wo ja auch wirklich aufregende Sachen passieren. Und trotzdem passiert das da ja nicht so und schon gar nicht in der Dichte und in diesen Verbindungen, die dann im Text entstehen. Und ich muss sagen, also dieser, weil ich auch von meiner Labilität gesprochen habe, dieser Prozess der Fiktionalisierung der Realität, also die bringt den Stoff und ich mache dann was draus, das hat wirklich therapeutische Wirkung.
Darf ich direkt anschließen? Es steckt so viel drin, überhaupt in diesem ganzen Gespräch, glaube ich. Ich will mal so anschließen, also ein großes Nicken, leuchtet mir alles ein, was du sagst. Ich zünde jetzt mal hier so eine rhetorische Stinkbombe oder Knalleffekt. Im Nachdenken über unser Gespräch, unser Treffen und über den Begriff Autofiktion, den wir sicher später nochmal auseinandernehmen können, der so ein bisschen einfach auch eine Mode ist, eine verlegerische, eine Marketing-Tool, würde ich behaupten. Also wo Menschen dann sehr persönlich erzählen, ein bisschen in dem Strang, wie du es jetzt geschildert hast und das aber sozusagen so weit fiktionalisieren, dass es vielleicht gerechtfertigt ist, es Roman zu nennen, so. Habe ich zum Beispiel nie gemacht, aber ich bin eine sehr bekannte Autorin dafür. Aber ich habe immer mich entschieden, dann sozusagen ein Essay oder manche sagen ein populäres Sachbuch zu schreiben oder völlig fiktionalisiert, wie mein jüngster Roman über eine Hobbyastrologin, was ich gar nicht bin. Mein nächster, obwohl es gerade weil es in Mode ist, mein nächstes Werk wird wieder fiktional sein und auf jeden Fall wahrscheinlich personal oder sogar autorial. Mich interessiert vom Denken, Schreiben genau das, was gerade die Leute nicht lesen wollen, also den Roman wieder. Ich finde einen Begriff wie teilnehmende Beobachtung, der aus den Wissenschaften kommt, das war nie Konzept bei mir, aber wenn ich mich selber anschaue und meine Bücher und Texte analysiere, ist mir klar geworden, dass ich glaube, das Schreiben, es hat eher einen Berichterstatterinnen-Impuls. Also immer geht's ums Erzählen. Wie gesagt, fiktional mache ich sehr, sehr gerne oder erkunde ich gerade neu. Aber Kunstwille ist bei mir gar nicht vorhanden. Und was ist es dann? Das ist die Frage, das ist die Frage, die ich mir und anderen dann oft stelle. Und da ist das Ich dann oft sehr schwierig, finde ich. Einfacher gesagt, in einem, sagen wir mal, Essay oder sachlicheren Text, wenn da das Autorinnen-Ich wirklich aufblitzt. Hanna, da hast du einen sehr schönen Blogbeitrag mal geschrieben. Das ist ja ein instrumentelles Ich. Also wenn ich zum Beispiel die singuläre Frau über das weibliche Alleinleben, auch mein Alleinleben schreibe, habe ich das Gefühl, ich habe die komplette Kontrolle. Das bin zwar schon ich, aber der Deal, den Vertrag, den ich mit dem Leser, der Leserin eingehe, ist ja hoffentlich dann klar. Ich schreibe natürlich nur rein, was ich verraten will und belege das wie. Also da ist nichts zu dekodieren, wie du, glaube ich, Hanna, mal geschrieben hast. Das ist ein eigentlich gar nicht rätselhaftes Ich. Und ich finde fiktionale Texte dann oft viel, viel verräterischer vielleicht. Aber nochmal, ein letztes Beispiel noch, ob du was damit anfangen kannst, ob es eher ein künstlerisches Interesse ist, Texte zu schreiben, in allen unterschiedlichen Formen und Genres, die man natürlich auch wählt. Oder was ist wirklich, warum tut man das, was sich finanziell eher nicht so lohnt, Nerven kostet, einen vereinsamen lässt, aber natürlich mit Liebe, wie Dietmar Dart sagt, wir wollen alle mit Liebe bezahlt werden, unter Umständen beglückt. Warum tue ich das? Ganz viel hat es auch, glaube ich, mit Selbstbewusstsein zu tun, im Sinne von Self-Consciousness, also nicht unbedingt Selbstvertrauen, sondern wer bin ich? Und ich komme zum Beispiel aus einem nicht bildungsfernen, aber keinem Null-Akademiker-Haushalt und bin relativ weit weg von Stipendien, Literaturinstituten, also bin da wirklich bescheiden eher am Rande und gehe auch immer gar nicht zu diesen Festen. Ich finde diesen Literaturbetrieb so schrecklich wie alle anderen. Und dann kommt man natürlich, also es gibt ja dann die Autorinnen, die haben so 30 Stipendien und so. Das ist eine völlig andere Welt, ne? Also, und auch die Finanzierungsfrage. Also ich bin da sehr von außen und bin aber trotzdem sehr selbstbewusst eine Schriftstellerin, weil ich immer sage, Franz Kafka war Versicherungsangestellter. Es ist kein schlechtes Erbe. Aber vielleicht war das jetzt zu konfus. Intellektuell oder künstlerisch?
Viel anfangen. Und ich habe dann gleich überlegt und dachte, nee, klar, ich würde sagen, ich bin Künstlerin. Auf jeden Fall. Und deshalb hat mich vielleicht auch dann geschreckt, muss ich jetzt hier bei der Kolumne dann zum Beispiel intellektuell sein und irgendwas senden, zitieren und wissen, was andere nicht wissen oder so? Nein, muss ich nicht. Habe ich inzwischen auch genug Selbstbewusstsein oder eben auch Selbsterfahrung, dass ich das mir auch gar nicht so dolle aussuchen kann. Und was mich aber dann schon zurückzucken lässt, ist eben ein Künstlerbild, aber dann von außen. Und auch das, also Kunstwille, da denke ich dann auch so, das ist dann eben sich verkünsteln oder so. Aber wenn es jetzt darum geht von innen, was mache ich hier eigentlich und warum mache ich es? Und ich habe es ja gerade schon angesprochen, also das hat dann auch wirklich eine therapeutische Wirkung. Und deshalb würde ich sagen, auf jeden Fall Künstlerin, weil ich kann gar nicht anders und ich brauche das als Ausdruck. Und ja, und zwar nicht, und ich will natürlich trotzdem auch, dass es, ich will auch senden oder also dann eben veröffentlichen und Resonanz erfahren, aber erstmal brauche ich es für mich als Ausdruck.
Darf ich noch einmal reagieren? Und ich bin gespannt, ihr nickt so interessiert, was ihr zu sagen habt, Hanna und Eckhardt. Das fand ich total schön, und dass du das annehmen konntest und nochmal intellektuell, also es gibt überhaupt keine für mich Wertung oder Ranking. Es war nur, geht um die Einfallschneise, ja. Leichtathletik, sagen wir mal, ist Schreiben, und es gibt Weitsprung und Hochsprung und verschiedene Disziplinen in dem. Und das meinte ich damit. Und mit Selbstbewusstsein hat es auch zu tun. Ich traue mir vielleicht gar nicht zu große Kunst draus, habe ich gemerkt, in Litauen draus zu machen, oder mir kam es so als Anmaßung vor. Also es ist auch ein wahnsinniges Über-Ich bei mir immer dabei, was mich einhegt, aber vielleicht auch beschützt vor vielem.
Aber dann gibt's ja doch ein Ranking, wenn du sagst, du willst dir das nicht anmaßen oder.
Nee, ich kann es mir, ich glaube, das ist sehr, sehr subjektiv. Ich finde mich, das klingt albern, weil ich Bücher mit dem Ich geschrieben habe, 0,0 interessant, nur wenn ich mich als Fallbeispiel, wenn ich es schaffe, mich selbst aber als Person eben nicht therapeutisch zu betrachten, ohne Wertung, ja, einfach nur Methodiken. Ich glaube, Anke und ich sind uns sehr ähnlich, aber haben komplett verschiedene Methodiken und kommen bei sehr guten Texten raus. So. Und aber dieses, ich persönlich, es sträubt sich in mir, da habe ich ein Gefühl, ich maße mir was an, meine, böse gesagt, befindlich, also das ist, kann kein Thema sein. Wenn ich einen Ich-Text schreibe oder auch meine Ich-Heldin, deswegen die neue Sachlichkeit fasziniert mich so, mache ich die, böse könnte man sagen, einmal zu Fallbeispielen, mich zum Fallbeispiel, was ist das Universelle daran? Was lohnt sich, darüber einen Text zu schreiben, wenn ich keine Instagram-Story oder keinen Blogpost schreibe? Da bin ich einfach, das meine ich mit Über-Ich, sehr streng und meine für mich erklärt zu haben, das liegt wirklich an meiner Herkunft. Und ein konkretes Beispiel, weiß nicht, ob ihr die beiden Bücher jetzt noch, Gisela Elsner finde ich da, ob man sie mag oder nicht, als Schriftstellerin interessant. Ich las erst die späteren Texte von Gisela Elsner, mein Lieblingsstück, der Erzählungsband Herr Leiselheimer und andere Versuche, die Wirklichkeit zu bewältigen, und wurde über diese 70er sachlicheren Texte, die für mich sehr neusachlich klingen, interessiert. Und las erst dann ihr Erstlingswerk, Die Riesenzwerge, mit dem sie sozusagen den Aufbruch in 50ern, was wahnsinnig eben verkünstelt ist. Also ich fand die späte Elsner, die den Kunstwillen, da schwitzt jemand Kunstwillen aus. Und es gibt auch Autorinnen, heutige, gegenwärtige, ich möchte eben, da lasse ich den Namen weg, es gibt eine spezielle Autorin, die wir, glaube ich, beide sehr schätzen. Je weniger Kunst sie versucht, desto lieber mag ich die Texte, und den Rest finde ich oft, ja.
Ja, aber Kunst versuchen kommt ja auch von außen. Und da arbeitet man sich dann, und deshalb vielleicht auch früher noch stärker und später hat man es nicht mehr so nötig, an was ab, wo man selber seine Mittel überhaupt erstmal, also wo man sich es eben selber erlauben muss. Und deshalb vielleicht auch was nachahmt oder was probiert. So. Oder genau, dann malt man erstmal einen Van Gogh mal nach Zahlen aus, um überhaupt erstmal Farbe anzufassen oder so. Und dann aber irgendwann zu merken, nee, ich bin selber Van Gogh.
Vielleicht, um nochmal einen weiteren, nicht Gegensatz, sondern Gegenbegriffe, es spielt sich ja eigentlich alles in dazwischen ab oder in der Vermischung ab. Sagen das Literarische und das Journalistische. Du machst ja auch tatsächlich sagen handfest viel Journalismus in einem ganz klassischen Sinne. Hast du es bei der Taz gemacht als Redakteurin und warst auch gar nicht im Feuilleton, sondern bei der richtigen journalistischen.
Freitag schon, aber egal. Beides,
alles. Genau, aber also du kennst das auf jeden Fall auch. Und auch das sind ja unterschiedliche. Nicht nur Blickrichtungen auf die Welt, sondern Herangehensweisen auch ans Schreiben und an das Verhältnis von eigenem Leben und eigenem Schreiben. Literarisch würde ich in dem Fall weil ich es nicht ganz parallel zu künstlerisch, intellektuell sehen würde. Literarisch ist sozusagen ein ganz starkes Forminteresse oder auch gar nicht anders können, als Form zu wollen. Und journalistisch ist ein Weltinteresse erstmal. Und dann sucht man nach Möglichkeiten, die Welt zu beschreiben. Da kann ein Roman dann ja natürlich auch eine Form dafür sein, weil er bestimmte Distanzierungen ermöglicht und bestimmte Spielformen und das Entwerfen von Feldern ermöglicht. Also ich nehme an, du würdest dich dann auch eher auf der sozusagen journalistischen Seite sehen. Aber was ist für dich dann der Vorzug des Romans, um das für deine erzählerischen, fiktionalen Texte zu fragen?
Sehr interessante Frage. Der ist wirklich nochmal eine Formfrage, genau, eine Entscheidung. Ich möchte fast auf diesen Kontrast, den Vertrag mit dem Leser, der Leserin, mit dem Angebot kommen. Unter welcher Überschrift funktioniert jetzt, biete ich diesen Text an? Und wenn der Roman draufsteht, dann biete ich natürlich, was erwartet man für, also gewisse Spannungskurven, Tiefen, also, und es dauert länger als eine Reportage, ein Essay, also das sind ja verschiedene Versprechen, die man damit macht. Und gerade mein jüngstes Buch Stars, sehr plakativer, einfacher Titel, da geht's ja um eine gegenwärtige nebenbei Astrologin, die Philosophie studiert hat und eigentlich gar nicht an Astrologie glaubt, aber in das Business einsteigt. Und ich habe irre viel recherchiert zu dem Thema Aberglaube im Spätkapitalismus. Das fasziniert mich wiederum auch auf eine sehr kühle, kopfige, sagen wir mal, intellektuelle Art in dem Sinn. Und habe es aber jetzt gegossen, tatsächlich in die künstlerische Form, weit weg von mir, weit weg von der Recherche, habe quasi kein Sachbuch schreiben wollen. Warum? Weil ich 3-4 Jahre über das Material nachgedacht habe und es mir wiederum, also jetzt kommt das Autorinnen-Ich, unlauter, nicht rechtschaffen, nicht echt, nicht sincere vorkam, mich quasi besserwisserisch zu erheben über den Stoff und zu erklären und verschiedene Typologien aufzumachen. Wer glaubt an die Astrologie nicht? Warum kommt die jetzt wieder? Wie in den 20ern? Dieses sehr distanzierte Verhältnis zum Stoff hätte einiges, ich hätte viel mehr Material unterbringen können, geleistet, interessiert, und jetzt kommen wir nämlich dann doch an den unsteuerbaren Faktor, mich selber hat aber interessiert, einzusteigen in so einen Kopf. Und ich wollte versuchen zu erzählen, jemand, eine Person wie meine Romanheldin, die eigentlich Skeptikerin ist, sich aber doch verführen lässt von gewissen, sage ich mal, Aberglauben überirdischen Mächten angeboten. Weil das ist ja der Punkt, der mich interessiert hat, warum es in der Welt, glaube ich, diese Sachen Konjunktur haben. Also eigentlich war es dann tatsächlich, insofern fast therapeutisch würde ich es nicht nennen, aber eine sehr egozentrische Überlegung, dass es mir mehr Spaß machen würde, das in einem Roman, einer fiktiven Figur, die das mal von innen durchleben zu lassen, statt quasi dozierend, ich hoffe, ich doziere nie in meinen Büchern, ja, aber statt mit Fußnoten anzugeben, was ich alles Tolles weiß. Also insofern ist es ein interessantes Beispiel. Da steht theoretisch Recherche dahinter. Und trotzdem gab es jetzt in dem Fall für mich auch klar die Entscheidung, erzählerisch das zu machen, fiktiver und zu schauen, wohin es dann auch in der Geschichte führt und wie so eine Heldin sich entwickelt. Also, aber nochmal, davor steht, ich weiß nicht, vielleicht ist das falsche Wort, ein intellektueller Prozess, diese Entscheidung zu treffen, diese Form zu wählen. Und kein, ich versuche nur das Grundgefühl, ja, die erste Vibration, die bringt mich dazu bringt, einen Text anzufangen, ein Buch. Und die ist eben nie, ich würde jetzt gerne mal einen Roman schreiben. Oder ich würde jetzt gerne mal, also das ist nie der künstlerische Impuls, darauf will ich nur, das ist bei mir. Das kann man gut oder schlecht finden. Sondern es ist immer erst denken, 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 denken. Und dann irgend so. Ja, also ja. Es ist einfach ein kühlerer, also in so.
Ja, ich bin so ein bisschen unzufrieden, glaube ich, damit, weil ich den Eindruck habe, dass für die literarische Form in der Weise, wie sie dann jetzt bis hier verhandelt wurde, irgendwie dann sowas gilt, wie dass das das Intuitivere ist oder so. Und ich glaube aber nicht, dass das der Fall ist, also, weil auch die Entscheidung, die du beschreibst, jetzt gerade für den Roman ist ja eigentlich die, auf welche Weise das Thema jetzt angeboten werden soll. Und das Angebot des Romans, den du jetzt beschreibst, ich habe ihn noch nicht gelesen, muss ich sagen, ist aber dann ja der eine, dieses Thema so zu gestalten,
dass die Erfahrung, eine bestimmte Art von Glauben an Astrologie zum Beispiel zu haben, nachvollziehbar wird, und zwar im Medium eines einzelnen Subjekts, das man eben kennenlernt. Und klarerweise wäre es auch möglich, ein ganz anderes Buch darüber zu schreiben, nämlich ein Sachbuch, und zu sagen, aus den und den Gründen wenden sich Leute jetzt der Astrologie zu. Das sind übrigens vor allem Männer oder vor allem Frauen, die haben vor allem folgenden sozioökonomischen Hintergrund und so. Und das ist es eben nicht. Und das, was du beschreibst, ist ja auch eine lustbetonte Entscheidung. Du möchtest das gerne so schreiben. Dir macht das Freude, oder?
Man verbringt ja 2 Jahre oder mehr.
Ja, das ist irgendwie die, dann irgendwie das Schreiben wollen oder irgendwie die Lust am Text, das so zu machen. Und trotzdem würde ich sagen, dass bei den Texten, die ihr jetzt auch genannt habt oder die hier im Raum standen, wäre für mich oft eher die Frage nicht, was ist ein Roman oder was ist die Literatur oder was ist die Kunst, sondern wann wird das so gelesen? Das kann man viel eher sagen, als was das eigentlich ist. Also weil bei allen möglichen Texten, die jetzt auch auf die Art welthaltig sind, wie du das jetzt gesagt hast, um ein furchtbares Wort zu benutzen, würde ich sagen, ist das ja auch unklar. Also wenn man an auch aus den 70er Jahren oder so sozial engagierte Literatur auch denkt, sowas wie Erika Runge, Bottropper, Protokolle oder Guten Morgen, du Schöne von Maxi Wander. Das sind ja Bücher, in denen das auch gemacht wird, was du eben als dein Interesse beschrieben hast, teilnehmende Beobachtung. Es werden Interviews geführt, es sind eigentlich journalistische Verfahren, die dort auch zur Anwendung gebracht werden. Trotzdem sind es Texte, die man nicht als als Journalismus abgeheftet hat oder so. Und von daher würde ich sagen, ist das gar nicht so klar zu unterscheiden zum Teil. Ja, oder es sind irgendwie so Grenzfälle, und ich finde, die Gründe, aus denen dann bestimmte Texte so oder so gelesen werden, interessant. Und man kann ja auch zum Beispiel nochmal darüber nachdenken, warum so viele der Beispiele, die wir jetzt gerade nennen, von Frauen geschrieben worden sind. Könnte ja zum Beispiel auch was damit
zu tun. Ich bin sofort wieder still, weil ich so viel schon geredet habe. Nur ganz, ganz wichtig, also das habe ich vielleicht einfach doof ausgedrückt. Keine Wertung und nichts, und I claim literature, also ich schreibe auch Literatur. Also ich will quasi, ich glaube, im Amerikanischen gibt es da gar nicht so eine große Unterscheidung. Eigentlich komme halt sehr stark aus der Amerikanistik zwischen Sachbuch, Fiction und, oder die Grenzen sind fließender. Ich behaupte auch, dass ich Literatur schreibe, auf jeden Fall. Und genau, also will da gar keine Wertung, und aber vielleicht kann da vor allen Dingen Anka sich nochmal verhalten. Die Beispiele fand ich schön, jetzt Maxi Wander und links. Es gibt aber auch so ein anderes, es gibt Verena Stephan, Häutungen, 1975. Ein sehr, sie ist ja, glaube ich, selbst Eigenbeobachtung. Also quasi ein, du hast das Wort therapeutisch jetzt, ich greife es mal auf, therapeutisches, auch sehr feministisch-politisches Schreiben. Diese Ich-Erzählungen, die in Anführungszeichen gesprochen wir alle seit 15 Jahren in den Social Media Unternehmen, ich glaube, ihr alle habt gar keinen, ich habe da ein bisschen mehr, einen Account und so. Also die Selbsterzählung, die Verichisierung, der therapeutische Turn, dass wir alle sozusagen offen über unsere seelischen Belange auch sprechen, was sicherlich zu begrüßen ist. Also diese Welt hat sich ja auch verändert. Daher finde ich diese Sachlichkeit, ich habe einen Sachlichkeitsfetisch seit ein paar Jahren, der sich steigert eben, weil ich denke, es muss doch die künstlerische Bewegung oder Intellektuelle müsste genau darauf dann wieder von der anderen Seite komplementär antworten.
Vielleicht kann ich die Frage sozusagen an Anke noch ein bisschen anders stellen. Hat sich zum Beispiel dadurch, dass du jetzt die Kolumne geschrieben hast, was geändert den Blick darauf, wie du deinen nächsten Roman schreiben willst? Siehst du das dann doch nicht so eng verbunden? Oder siehst du gerade das Gute daran, dass der Roman eine ganz andere Form sein kann?
Ja, ich sehe es nicht so eng verbunden. Also für mich war die Kolumne vielleicht tatsächlich eher sowas wie ein Insta-Account, aber von einer eben echt schon ganz schön arrivierten Influencerin oder so. Also eine, die eben schon, also ich habe ja vorhin gesagt, ich habe auch ein Gefühl für meinen Wert, also jetzt aus mir selber raus und mein Handwerk und so bekommen und dachte so, nee, genau, das ist für mich auch interessant, und dann schließe ich rück, das wird für andere auch interessant sein, oder darauf kommt es ja letztlich an. Und ich meinte therapeutisch auch wirklich für mich und und für andere und deshalb auch für mich sind Kunstwerke auch, also Kunstwerke anderer auch therapeutisch. Aber dann, dafür müssen sie halt irgendwie mehr mitbringen. Und ich kann nicht, also für mich ist es einfach kein Medium, diese Insta-Stories oder so. Ich bin aber auch nicht so ein gutes Fangirl, glaube ich. Also ich bin dann eher Fangirl von Schriftstellerinnen zum Beispiel, deren Ton ich so gerne mag, dass mir dann letztlich auch egal ist, was sie erzählen. Oder wie das dann betitelt ist, ob das Roman ist oder nicht, oder um jetzt auf dich zu kommen. Also ich lese auch in der Singulären Frau dann einzelne Stellen mehrfach, weil die mich zum Beispiel trösten. Oder so. Also und das hat aber was, also da informiere ich mich dann nicht und lasse mich von der Information trösten, sondern da lasse ich mich da zum Beispiel von diesem Ich, die da was beschreibt, was sie erlebt, trösten und die das eben so schreiben kann, dass mich das erreicht. Und das ist der Witz für mich. Und jetzt habe ich deine Frage vergessen, Eckehard.
Ich hatte eigentlich danach gefragt, sozusagen, wie sich dein Blick auf den Roman oder das Romanschreiben womöglich verändert hat oder auch nicht.
Ja, genau. Und da ist es eher so, dass ich jetzt, dass ich da, ich glaube, es ist wirklich auch eine Frage von Distanz, von Strecke und von ich finde Roman für mich als Leserin toll und will deshalb auch welche machen für andere und für mich. Aber das ist wirklich nochmal eine andere Nummer. Also ich schreibe an meinem neuen Roman für Erwachsene jetzt schon seit 5 Jahren. Und es fällt mir wahnsinnig schwer. Aber ich konnte jetzt zum Beispiel Sachen, die ich sonst in den Roman reingeschrieben hätte und dann wieder hätte rausstreichen müssen, in die Kolumne schreiben. Und ich konnte auch wieder genauer merken, was gehört da rein und was nicht. Und ich habe aus dem Roman dann zum Beispiel auch schon was, also essayistische Passagen rausgelöst und versucht da jetzt ein Essay draus zu machen. Aber das ist dann wieder eben so eine sehr handwerkliche Sache, wie kriege ich meine Texte auch verkauft und verwertet und wovon lebe ich überhaupt? Und dann ist es eher auch so insofern eine Hilfe, aber auch von innen, dass ich wieder merke, nee, der Roman, der hat ein Personal und der hat Szenen und der kann sich zwischendurch auch so gedankliche Ausbuchtungen erlauben, im Kopf seiner Protagonistin zum Beispiel, aber das muss ein bestimmtes Gleichgewicht haben, weil sonst verliere ich meinen Schauplatz zum Beispiel, der ist dann nur noch der Kopf, wobei ich ja auch gerne in den Köpfen meiner Protagonistinnen unterwegs bin, aber trotzdem gibt da, glaube ich, schon so ein paar Regeln und ich finde es auch komisch, tatsächlich auf alles Roman drauf zu schreiben. Ich finde es aber auch komisch, oder ich würde da auch zustimmen, dass das auch einfach ein Vermarktungstool ist und jetzt dann halt nicht mehr, sondern dann jetzt Memoir drauf zu schreiben, weiß ich nicht.
Ich finde das sehr interessant, was du sagst, weil das die Kolumne im Prinzip auch zu was macht, was mir dadurch auch durch das Schreiben davon durchaus vertraut ist, nämlich dass eine sozusagen Entlastungsfunktion hat für längere Texte. Denn ich dachte gerade, als du sprachst und von quasi diesen Auskopplungen gesprochen hast, dass wenn ich an deine Romane denke, die ich kenne, das sind nicht alle, muss ich gestehen, aber dass soweit mich das nicht täuscht, es dort selten ist, dass der Text quasi über seine eigenen Verfahren nachdenkt. Und das ist bei der Kolumne eigentlich schon fast jedes Mal der Fall. Also ich denke zum Beispiel an die Kolumne Nur so viel, 6 Superlative, die mir gut gefallen hat. Die so anfängt, dass
zu schreibst. Das Heikle ist halt schon auch spannend. Eine Freundin von mir, ich sag jetzt nicht wer, nur so viel, Dilek ist es nicht, hat eine Szene über Oralsex geschrieben, beziehungsweise fehlenden Oralsex. Und jetzt ist die Frage, wohin damit und wie weiter. Das ist alles so heikel. Und dann geht's im Prinzip um das Verhandeln von Intimität im Text und welche Funktion das hat. Einmal in diesem Text der Freundin, aber dann natürlich auch in deiner eigenen Kolumne. Und ich finde die Spielart, in der das da verhandelt wird und das sehr spielerische, metafiktional, finde ich super. Ich finde das aber vor allem super, weil das in dieser kurzen Form der Kolumne ist. Und als Autorin macht man das extrem gerne, weil man die ganze Zeit so daran leidet, was man da irgendwie alles machen muss. Es ist so viel Arbeit, man möchte mal auch mal darüber reden, wie schwer das ist und dies und das. Und es ist aber im Roman ist es für das Publikum oft eine Zumutung, weil sich das vielleicht gar nicht so sehr dafür interessiert, sondern wissen will, was jetzt mit XY ist oder wie die sich fühlen oder
ganz genau. Oder wie ich habe das konnte ja. das rausnehmen.
Ja, genau. Ja,
ich also, konnte das alles rausnehmen. Ich habe
toll.
Sie ist keine Schriftstellerin mehr in dem Sinne jetzt zum Beispiel im Roman.
Ja. Ja.
Beziehungsweise sie ist wahrscheinlich noch eine, aber ist nicht mehr so wichtig.
Mhm.
Und aber was ich auch ganz zu Anfang von unserem Gespräch gesagt habe, das ist ja nicht nur, dass man irgendwie da reinschreiben will, ah, oh, jetzt fällt mir wieder nichts ein oder so, sondern das ist ja auch, um eben abzuklären die ganze Zeit, und wo ich es ja schon mache, mein Verfahren offenlegen, ist eben in Schäfchen im Trocknen, da hat's aber auch, da passt es natürlich auch zum Thema, wer darf schreiben und wer nicht und was muss man mitbringen und so, aber... Und wie wird man dafür angefeindet? Und das Problem habe ich ja immer noch nicht gelöst. Und zum Beispiel diese Heikelstelle, die du gerade zitiert hast. Also ich will wirklich gerne mehr über Sex schreiben, aber es ist wirklich auch zu heikel. Und also über meinen vielleicht noch, da ist es halt nur für mich heikel, aber in dem Fall, der fehlende Oralsex ist ja auch eine Anklage dann an den Typen, der halt keinen liefert. Und John ist es super heikel, und natürlich wird diese Freundin diesen Text nicht schreiben oder nicht veröffentlichen, weil das macht halt ihre Ehe kaputt. Und das ist dann wieder die Frage zu unserem Großthema heute. Also ein Schriftstellerkollege, Freund von mir, hat mal gesagt, du musst dich halt entscheiden zwischen gelingendem Leben und gelingendem Text. Ich glaube tatsächlich, das stimmt auch. Der führt dann jemanden wie Wolfgang Herrndorf ins Feld oder so. In dem Moment, wo du todkrank bist, kannst du dir Sachen erlauben, weil du schon weißt, du wirst nicht mehr lange leben. Ist natürlich alles dann auch wieder zugespitzt, aber ich glaube schon, dass da was dran ist. Und mich hat es dann eben ermutigt, jetzt in dem Roman auch wirklich Sachen reinzuschreiben, ohne zu erklären, warum die da stehen, oder dass das ja eigentlich, also immer wieder klar zu machen, dass das hier ein Roman ist, sondern einfach einen Roman zu machen.
Du hast ja noch was anderes gemacht jetzt in den vergangenen Monaten, nämlich Hörspiel, mit Lola Randl zusammen, wo du aber mit deiner eigenen Stimme als du selbst wie aus deinem Leben gegriffen auftrittst. Also das ist zu sagen, ich habe ganz viele Leute gesprochen, die das gehört haben, ich auch. Und eigentlich ist die Reaktion sehr persönlich darauf. Sie fühlen sich sozusagen sehr persönlich adressiert von dieser Form, auch von dir darin. Alle sagen, ich hasse sie, ich liebe sie, wechselt so hin und her. Also das geht schon nochmal irgendwie radikaler auf dich als Person, dieses Ding. Auch weil du ja als Stimme und als Person da tatsächlich nicht nur schriftlich vorhanden bist. Wie würdest du das einordnen, wenn du es einordnen kannst?
Ja, also es zeigt sich zum Beispiel schon daran, dass ich da fast keine Reaktionen drauf kriege. Also, und ich aber dann schon mitkriege, jetzt gerade wieder, dass andere darüber sprechen. Also ich glaube, es ist tatsächlich einfach zu heikel. Und gleichzeitig, ich weiß nicht, ich denke eben, es ist auch nur deshalb gut, weil es so heikel ist. Und ich glaube, man muss bestimmte Grenzen überschreiten. Und
welche Grenzen denn jetzt?
Na, in dem Fall, also du hast ja auch von Intimität gesprochen. Ja. Also zum Beispiel die Intimität der eigenen Stimme.
Mhm.
Und auch, wie die peinlich ist, die ist mir ja selber peinlich. Also jetzt hört man sie ja gerade schon wieder, aber ich denke dann, oh Gott, ja, eben, da steigert sie sich rein, dann ist ihr Dialekt zu hören, den sie doch versucht zu verbergen, dann ist es irgendwie nicht so schlau gewesen, wie eigentlich doch, hätte ich doch mir das vorher notiert dann oder so. Und gleichzeitig ist es die Stärke und ist dieses sich ausliefern, zum Beispiel von der Radiosendung, glaube ich, wirklich auch die Stärke. Und es gab aber, was mich dann erreicht, ist eher Kritik. Also besonders erschreckt hat mich irgendwie, dass es Leute gab, die wirklich gemeint haben, wieder, sowas darf man nicht machen. Also der Ehemann, die Kinder, alle werden missbraucht. Die sind nicht gefragt. Man hätte, wenn, dann keine Klarnamen nennen dürfen. Wo ich wieder denke, so, ja, aber das mit keinen Klarnamen, also wenn es aber doch die Stimme ist, und kann man nicht auch durch die, dass es eine Radiosendung ist, so ähnlich wie beim Text. Ein Text ist ein Text, der ist nicht die Realität. Und eine Radiosendung ist doch eine Radiosendung. Ist doch klar, dass wir, Lola und ich, aber auch Josef und Philipp und auch die Leute, die da genannt werden, natürlich sind das nicht die, natürlich sind das Figuren. Aber es scheint auch was zu sein, was sich nicht auflösen lässt und wo ich dann wieder denke, ja gut, aber ich will's hören, ich will's machen, andere wollen's hören, wollen's vielleicht nicht machen, aber ich werde ja auch dafür bezahlt. Ich mach's.
Darf ich? Ja, ganz kurz. Ich glaube, der Grund dafür, dass das dann bei der Radiosendung so angeprangert wird, hat ja auch was mit dem akustischen Medium zu tun und dem Medium der Stimme, die nicht über Schrift überformt ist, sondern genau. In dem Moment, in dem man sie tatsächlich hören kann, also die Stimme der Autorin, ist dann nicht die Stimme der Autorin im Text, die eben stilisiert ist, sondern scheint quasi der authentische Abdruck zu sein, wenn man davon ausgehen will, dass das so ist. Und das heißt, dass die Vorstellung, es gibt eine 1:1 Zurechenbarkeit in dem Moment, in dem du im Radio sprichst, quasi potenziert wird, auch wenn das eben vielleicht gar nicht der Fall ist. Und das finde ich sehr interessant.
Das finde ich interessant, aber ich finde es gleichzeitig so absurd. Oder wir hatten so gehofft, und bei manchen funktioniert das natürlich auch, dass doch die Form und der Schnitt und die Musik und dass doch klar ist, dass das nicht 1:1 ist. Wie soll das denn 1:1 sein? Man muss sich ja nur mal kurz überlegen, also das muss ja alles aufgenommen werden und das muss ja eben auch bearbeitet werden und das ist ja dann am Ende eben doch nur eine Stunde. Aber trotzdem, aber dieses Vergessen und dieses dann zu denken, man ist da wirklich dabei, das ist ja gleichzeitig auch wieder das Tolle daran. Und deshalb darf ich mich ja auch nicht beschweren, dass nicht alle die ganze Zeit irgendwie das Studio oder vor allem eben da nachher die Postproduktion mitdenken, sehen, während sie das hören. Und insofern ist es auch wieder der Budenzauber. Und deshalb finde ich auch Budenzauber irgendwie blöd. Weil, also natürlich ist es der Budenzauber, alles ist der Budenzauber.
Nein, ich möchte, also darf ich kurz das einfach aufnehmen? Ich fand das so interessant, wie du das jetzt erzählt hast, über diese Hörerfahrung auch. Das Stichwort Intimität, was Hannah und Eckart auch reingekegelt haben. Mir ist einfach, während du sprachst, Sex und Geld, sind mir zwei Sachen durch den Kopf gegangen, die ich jetzt als Brücken, also einfach um klar zu machen, wir reden hier über das Gleiche auf andere Arten. Ich habe deine ersten Bücher, die ich kennenlernte, waren wirklich Bodentiefe Fenster und Schäfchen im Trocknen, die für mich so zusammengehören. Und mein Echtleben, also es war ein erzählerischer Essay, wo ich auch, aber ich habe als Sachbuch, also essayartig, mein echtes Ich erzählt, während das war so halb Kolportage, halb hast du es aber auch bestätigt, die Romanform Bodentiefe Fenster und Schäfchen trocknen. Du auch, wir haben über das gleiche Thema, nämlich prekäres Dasein innerhalb einer angeblich kreativ, aber sexy seinen Großstadt. Und wie nimmt man so kreativ Versprechen dann wahr und auch für sich an oder auch nicht? Und wo steht man eigentlich ökonomisch dann auch, an wem steht man näher dran und so? Also soziale Fragen, sagen wir mal, ökonomisch. Da hast du quasi die Romanform erzählerisch gewählt und es war dadurch vermeintlich intimer, aber doch, also es hat halt reingehauen, das Buch, wurde ja auch preisgekrönt. Und mein Echtleben, glaube ich, war auch nicht ganz so erfolgreich, aber auch erfolgreich. Ich glaube auch, hat auf eine andere Art reingehauen. Ich habe das Ich.
Bei mir zum Beispiel.
Wir mögen uns ja deswegen, so, um das mal klar zu machen. Und dann möchte ich jetzt mal, dass ein Defizit meiner Herangehensweise, damals 2011 war das, ich musste nämlich, Stichwort Sex und Intimität, Ich habe ein ganzes Kapitel aus dem Echtleben rausgeschmissen, kurz vor Drucklegung, wo es um Sex ging. Und zwar, die Geschichte ist ganz kurz erzählt und das ist immer noch Stoffmaterial, den ich noch nicht bearbeitet habe. Ich war selber auf Harz, wie es damals noch hieß, 2 Jahre lang, mit Ende 30. Und war damals, genau, auch schon hatte keinen festen Partner, aber immer noch gut im Geschäft sozusagen. Ich will so sagen, die Erfahrung, die ich subjektiv machte, war, ich war sehr dünn, weil ich wirklich nicht viel essen konnte. Also ich habe so 47 Kilo gewogen, bin immer eher schon der zierliche Typ und hatte, wie ich es in diesem Kapitel ausdrückte, wahrscheinlich so eine Rehäugigkeit, so eine Selbstverunsicherung ökonomisch, kann ich als Künstlerin mich hier behaupten. Die anderen sind alle Erben. Also ich machte dasselbe durch, was du, nur als ich wollte ich es erzählen. Und ich war als reale Person, brutal gesagt, ich hatte echt einen Lauf bei Typen. Ich bin so im heteronormativen, merkt man schon, unterwegs.
Glückwunsch nachträglich.
Ich war, ja, aber das relativ, nein, ich habe es gar nicht umgesetzt. Es ging um Begehren.
Ja.
Ich habe mit fortgeschrittenen Ende 30 einen Begehrensüberschuss gespiegelt bekommen. Ich war dieselbe, sogar ein bisschen älter schon mit Ende 30. Aber irgendwas schien da eine Witterung zu sein, eine Selbstverunsicherung, eine gewisse Bedürftigkeit, die ich womöglich vorher nie ausgestrahlt hatte und hoffentlich jetzt in der Art nicht mehr. Und das ist ein zutiefst geschlechter, sexualitätsbezogener, intimer Nachdenkstoff, über den es ein ganzes Kapitel war. Und das habe ich mich dann nicht getraut und habe es rausgenommen, weil mir das in der Form zu intim war. Ich das zwar auch versucht habe, ne, so abzufedern mit Literaturbeispielen und dass andere Frauen das kennen. Also je hilfloser die Frau, desto eher so wollen die Typen sie flachlegen. Und das war mit Ende 30 physisch spürbar in der. Also ich glaube, es war real. Meine Harzzeit hat mich nie so begehrenswert sein lassen wie noch 10 Jahre jünger mit Ende 20 und jetzt danach. Und das bleibt für mich in meiner Biografie als heterosexuelle Frau ein nicht ganz blinder Fleck, aber noch nicht ausreichend angeleuchtet. Gleichzeitig frage ich mich, ist das literarisch oder irgendwie, ist es das wert oder ist es nur ein persönliches Ding? Ich bin mit dem Stoff 12 Jahre später immer noch nicht durch und sage jetzt quasi laut nickend zu dir, der Mut oder der künstlerische, die Radikalität, ein Entschluss, wie viel Intimität, in welcher Form, Textform, Radio, das ist eine ganz interessante Frage. Und ich bin zum Beispiel damit auch einmal gescheitert, schon 2 Scheitern-Geschichte von mir und habe das aus dem Sachbuch dann quasi rausgenommen. Weil ich
aber fand, in der singulären Frau kommt das ja dann doch schon vor.
Am Rande, aber ehrlich gesagt, Eckhart, auch da die richtig guten Geschichten, auch mit den Beziehungen, die es gab. Also auch da, es kommen ja so meine Ex-Freunde so ein bisschen vor in der singulären Frau.
Deshalb lese ich die ja dann auch mehrfach, weil ich denke, da ist was dahinter. Das ist Literatur.
Ja, vielen Dank, das ehrt mich. Oh Gott, das ist so schön. Aber ich bin fast hasenfüßiger sozusagen. Also ich bin auf jeden Fall eine singuläre Frau. Die richtig tollen Geschichten, der wirklich harte Psychostoff, Terror von der anderen Seite, vielleicht aber auch von mir in diesen Beziehungen, der taucht selbstverständlich nicht auf. Der taucht nicht nur nicht auf, weil ich die einzelnen Partner beschützen wollte oder Angst vor Klagen habe, sondern also das ist ein Unvermögen von mir. Es gibt, ich bin relativ streng in den Intimitätsgrenzen, die ich für mich ziehe. Das sind Sachen, die würde ich dir nach einer halben Flasche Primitivo vielleicht mal erzählen, unter 3.
Und wenn ich die dann aufschreibe, was machst du dann
mit
mir? Ja,
und du würdest dann eventuell das in so einem tollen künstlerischen Radio-Essay verwursten.
Aber es wärst du.
Müsste man dann Angst haben.
Ich habe dazu jetzt noch mal eine Frage an euch beide quasi. Ein Autor, der auch im Novemberheft des Merkur veröffentlicht ist, nämlich Emmanuel Carrère, dessen Text über Macron, Claudia Hamm, übersetzt hat, der nachzulesen ist, der hat diese ganzen, die Platte, die ihr euch macht, sozusagen, was diese Themen, macht er sich auf jeden Fall nicht in seinen Roman, ja? Also vielleicht am allerauffälligsten nicht in ein russischer Roman, der also einerseits seine Familiengeschichte aufarbeitet und andererseits aber auch seine Beziehungsgeschichte und dass er die Beziehung zu seiner Partnerin Sophie, um die es da geht, dass er sich da drin wie ein, ja, sag's jetzt einfach mal, wie ein Arsch verhalten hat, ist noch irgendwie quasi das Wenigste gesagt. Und das wird ausgeleuchtet bis ins Letzte. Es ist sehr, sehr unschön zu lesen.
Und ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass es sein bestes Buch ist. Nicht zuletzt deswegen, weil...
Finde ich ja nicht.
Aber genau, wir waren uns da noch nie einig. Aber das ist nämlich schon auch die Frage, weil man da halt... Ich schon den Eindruck habe, dass er in völliger Selbstverblendung... ich glaube, er kalkuliert da gar nicht mehr, was er tut. In literarischer Selbstüberschätzung halt tatsächlich keine Grenze mehr kennt. Und das finde ich schon sehr interessant. Also es ist
ja, ich finde es auch interessant. Ich finde auch, was man da, dass man da sehr viel lernen kann. Aber für mich wäre eben die Frage, ob die, also eigentlich ist sie nicht wirklich offen, sondern ich würde wahrscheinlich eher postulieren, die Hemmung, das zu machen, ist ja wahrscheinlich auch eine weibliche einfach oder eine weiblich kodierte, also auch gemessen daran. Zum Beispiel will man sowas wie Absolution dadurch erreichen. Also ich würde sagen, bei Carrère ist diese Selbstoffenbarung, die es immer gibt, eigentlich auch so ein ein brutaler Schrei nach Liebe sozusagen.
Genau, und er sagen, glaubt, aber Beichte. Er kriegt sie.
Bitte lieb mich trotzdem.
Er kriegt sie und er ist sich sicherer, dass er sie trotzdem kriegt. Ja, genau. Das glaube ich auch. Ich habe überhaupt nichts von Emmanuel Carrère gelesen. Ich habe aber gelesen,
Caleb Erdmann,
die Ausweichschule. Habt ihr das gelesen? Caleb Erdmann, die Ausweichschule. Und da gibt es eben die Liebeserklärung an Emmanuel Carrère. Und gleichzeitig gibt es den Ich-Erzähler, der versucht, einen Roman zu schreiben. Und deshalb vielleicht auch Emmanuel Carrère liebt, weil der macht's halt einfach. Oder der kann sich alles erlauben, oder offensichtlich. Der sich's aber nicht erlaubt und das handelt nur von Skrupeln. Und das ist ein Typ, aber der ist 20 Jahre jünger als wir. Als du nicht, aber als wir.
30 Jahre jünger als Carrère, oder?
Genau,
fast 40 eben. Jahre jünger als Carrère, ja.
Genau. Und das ist natürlich auch, also weiß ich nicht, ist ja auch ein Roman, obwohl es ein Schriftsteller ist, der übers Romanschreiben schreibt, aber zurück zu diesen Skrupeln. Genau, und ich habe eben das Gefühl, mit der Radiosendung zum Beispiel, also habe ich mich erstens mit einer Partnerin zusammengetan, die noch weniger Skrupel hat.
Lula Randl, ja.
Das ist inspirierend und erschreckend. Aber nicht zufällig natürlich. Und wie gesagt, ich glaube, dass es immer auch dazu gehört, diese Skrupel dann über Bord zu werfen und nicht mehr gefallen zu wollen und auch das Risiko einzugehen, dafür gehasst und vielleicht auch, also keine Absolution zu kriegen, sondern die sich dann selber geben zu müssen oder die kleine Fangemeinde oder was weiß ich, wer einem die dann gibt. Aber letztlich, also wenn es einem um die Kunst geht und was die kann und was die vermitteln kann, dann darf man, glaube ich, dann, also ich weiß nicht, das ist ja auch so ein Klischee, Grenzüberschreitung. Aber heute weiß ich nicht, 27. Oktober würde ich sagen, man muss was wagen, sonst funktioniert es halt nicht.
Es kommt ja aber auch drauf an, in welcher Weise man es wagt. Also du hast jetzt nochmal Kunst gesagt, ich würde ein bisschen tiefer gehen, sagst du mal, es letztlich über die Form löst. Ja? Also wenn man zum Beispiel auch an ein Buch denkt wie I Love Dick von Chris Kraus, was klarnamentechnisch und so weiter ja auch keine Gefangenen macht und also von ihrer Besessenheit, muss man sagen, von Dick Haptic handelt, dem Theoretiker der Subkulturen, während sie aber noch mit Silver Lothringer zusammen ist, also dem Verleger von Semiotext, und sie beschreibt also, wie sie quasi vor dem Haus von Dick Haptic irgendwie Briefe auslegt und so weiter, und es ist es ist so überdreht, dass man dann auch davon ausgeht, ja, wahrscheinlich war es nicht so, aber eben vielleicht doch. Und gehalten wird das alles letztlich ja durch eben die extreme Formalisierung, die sie vornimmt. Und ich würde auch von daher sagen, dass alles, das, was du jetzt gerade sagtest, was dann an Anwürfen kommt, auf der Art kann man das doch letztlich weglassen, weil diejenigen, die das so hören oder lesen wollen, eben
auf eine sehr unvollkommene Art das tun, weil sie sich also eben so vom Inhalt zu stark irritieren lassen, anstatt irgendwie darüber nachzudenken, wie ist denn das gemacht oder nicht.
Ja, genau. Und ich denke aber, beides ist richtig. Und ich spreche jetzt wieder von dem gelingenden Leben, ja, und eben von dem am Leben sein überhaupt und zum Beispiel noch gedatet zu werden oder noch, weiß ich nicht, als mehr gesehen zu werden als Kunstproduktionsapparat.
Das ist aber doch auch schon ziemlich viel, ehrlich gesagt. Also wäre doch auch schlimmer, wenn das nicht passiert, oder?
Also kommt ein bisschen auch wieder auf, ja, es sind Anteile oder vielleicht ist es auch Lebensphase. Auf der einen Seite würde ich ja wirklich sagen, mir wird mehr egal. Auf der anderen Seite bin ich aber auch zunehmend angewiesen.
Mhm. Ja, okay, Advocata Diaboli, also jetzt ketzerischer Einwurf von der Seite. Nein, konstruktiv gemeint, mit so einem feministischen Restgedanken gerade, weil wir so, Chris Kraus ist hervorragend, I Love Dick ist ein super Buch, auch formal, finde ich übrigens auch. Ich komme nochmal auf Verena Stefan Heutung, 75, zurück, das erste radikale deutschsprachige, glaube ich, feministische moderne Buch, wo wirklich sie ihre eigenen, sie nennt sie, glaube ich, Hängebrüste, also eigene Körper unter dem Male Gaze nochmal wirklich seziert wird, schmerzhaft auch. Das gibt dann so Konjunkt, also das war auch, ich will damit das überhaupt nichts kleinreden, aber ich glaube, wenn man sich mit feministischen Ansätzen von Schreiben auch beschäftigt, gibt's da schon so Wellen, was völlig natürlich ist. Das kommt so 20 Jahre mal wieder, dann eine neue Generation von Künstlerinnen wendet sich Techniken zu, die Vorgängerinnen schon versucht haben. Das ist ja in fast allen Formen so. Und ja, ich selbst habe ein bisschen als Leserin oder Rezipientin, wie du dich vorhin auch genannt hast, als Vielleserin, einfach jetzt ein bisschen sehr viel, ganz böse klingt das jetzt, die Frau als der ewige Unterleib, also menstruationspolitische Texte und Literaturen oder Menopause, also Bluten fängt an, Bluten ist stark oder wenig, schmerzhaft oder es hört auf. Kinderfrage ja oder nein, Mutterschaft liebevoll oder so. Also mir ist wahnsinnig, es gibt wahnsinnig viele Texte, Formate, zum Beispiel, das nervt mich jetzt als Frau oder ich bin einfach jetzt gesättigt für die nächsten 15 Jahre, weil ich, die Frau hat einen Kopf. Ich bin jetzt ganz so die schwarze Botin, Elfriede Jelinek-Schule, also mich interessiert, also auch als Feministin beim Schreiben und beim Lesen, mich interessieren zum Beispiel gerade Sachlichkeiten extrem, was einfach nur damit zu tun hat, dass ich gefühlt für mich in meinem Kanon, den ich mir reinziehe, in den vergangenen 10, 15 Jahren, irre viel ein Reenactment von der Frau als Unterleib.
Ich möchte da kurz aber doch auch nochmal widersprechen, also weil ich die schwarze Botin Schule durchaus nachvollziehen kann, mhm, aber ich glaube, dass ein Irrtum, der dort auch besteht und der für mich auch in dem bestünde, was du gesagt hast, anzunehmen, dass der Körper auf eine bestimmte Weise eben einfach so gegeben ist und dass wenn man darüber schreibt, dass dass es zu unmittelbar ist und dass man sich auf was bezieht, was halt irgendwie so gegeben ist. Und das stimmt ja überhaupt nicht. Also auch alleine, was du eben aus deiner Harzzeit, wenn ich das verkürzt so beschreiben darf, sagst, dieser Körper, der dir da gegeben war mit 47 Kilo, der ist ja überhaupt nicht einfach so nur da, sondern der ist eben das Ergebnis von einem bestimmten politischen System. Und also wenn man so will, kann man den als Körpergeschichte der Bundesrepublik Deutschland erzählen.
Das wäre toll.
Und, ja. Ja, und also das heißt doch, dass kein Körper einfach so irgendwie da ist. Und irgendwie, ich finde das keinen guten Einwand gegen Literatur von Frauen, der auch immer wieder so erhoben wird. Ich würde sagen, es ist auch falsch geguckt. Kann man nicht mal bitte sagen, liebe Männer, fangt mal bitte an, vernünftig über euren Körper in dieser Art und Weise nachzudenken. Schreibt doch mal bitte gute Literatur über den Unterleib. Die ist aber dann
den
irgendwie
Bauch, die fehlenden Haare, also und nicht als Witz, ne, sondern genau,
ja, ausgehende Potenz. Ja, meine ich jetzt nicht nur das, genau. Aber ich meine all das, was du eben für dich gesagt hast, was ich sehr interessant finde und was weitgehend ist, das kann man andersrum genauso machen. Ich finde, das muss man fordern und dann nicht sagen, ja, irgendwie Menopause haben wir jetzt
nee,
gehört.
Nee, um Gottes Willen, ich wollte nochmal, es ist ja sehr subjektiv, wenn man offen, ja, wir sprechen ja ganz offen, ich einfach nur sagen, ich habe keine Fragen mehr an die Geschichten, weil ich sehr gut in den vergangenen 10, 15 Jahren bedient worden bin mit verschiedensten Formen, die ich ja alle gelesen und interessiert betrachtet habe. Und ich, auch als Frau, heterosexuell, mit all den, ich finde, Körperfragen immer wieder, das versuchte ich zu sagen, in Wellen gibt es auch sozusagen politische Gründe, sogar auch literarisch, Körper zu befragen, auch Frauenkörper zu befragen. Und ich wollte quasi einfach nur feststellen, meinem Eindruck nach ist das sehr ausgiebig geschehen, gerade in jüngster Vergangenheit. Und es gibt wahnsinnig viele verschiedene Autorinnen und die Texte und Formen finden. Ich fand dieses Hörspielprojekt mit Anke und Lola Randl sehr interessant. Ich fand Chris Kraus, habe ich mit großer Begeisterung gelesen. Ich verfolge das alles. Ich wollte nur sagen, ich finde das, was jetzt, genau, man kann es ja nicht, irgendwann sind die Fragen dann vielleicht auch literarischen ausgespielt und auserzählt und dann muss sich vielleicht eine Literatur oder auch ein Feminismus oder auch ein Journalismus, kann sich dann auch anderen Feldern wieder zuwenden. Und die Frau als Kopf kommt mir gerade wahnsinnig zu kurz, am ehesten noch bei Chris Kraus. Und das einfach, habe ich jetzt eine sehr persönliche Sehnsucht nach Fragestellungen, Beobachtungen und die Frau als Unterleib ist mir jetzt auserzählt in den letzten 5-6 Jahren, da brauche ich jetzt gerade keinen Text. Das ist aber super subjektiv und damit wollte ich niemandem was verbieten oder irgendwas kritisieren.
Kannst du ja auch nicht.
Genau. Und dann warte doch mal ab, mein Roman.
Ja,
das ist halt total die Unterleibsgeschichte, die mir jetzt erst klar wird. Und mir geht's genau umgekehrt. Ich sehe schon auch so eine Welle, weiß ich nicht, Menstruation und Wechseljahre hochhalten oder so, aber mir ist es überhaupt kein bisschen auserzählt. Ich bin ganz viel enttäuscht und apropos Grenze und denke ganz oft so, nee. Und aus der Radiosendung sind auch Sachen rausgefallen, weil entweder wir selbst oder die Cutterin fand, nee, das können wir wahrscheinlich nicht bringen. Und ich will's aber irgendwann bringen und ich will auch dein rausgekürztes Kapitel lesen und ich, also das sehe ich tatsächlich auch anders und ich würde auch, also meine Sehnsucht ist eher, dass es da eben nicht so ein Unterschied, also dass das nicht eine neue Kategorienlinie ist.
Ja.
Also so wie E und U, Kopf und
Nee, so will ich das doch gar nicht hier, um Gottes Willen.
Vulva.
Ja, es gibt da verschiedene Arten, sich als feministisch interessierte Person zu begreifen. Da bleibe ich jetzt schon auch dabei.
Übrigens, weil davon die Rede war, dass Männer sowas doch auch mal schreiben sollten, würde ich schon gerne auf den Text von Werner Kraus verweisen, der im Merkur erschienen ist, über Liebe, Sex und Prostata heißt der. Und das ist über seine Prostatakrebserkrankung. Und da geht es auch sehr ungeschminkt zur Sache, würde ich sagen. Ja. Das ist durchaus... Stimmt. Vorbildlich.
Ja, und ich meine, der Punkt ist doch, dass ich möchte auch immer den Kopf haben, aber ich möchte, dass der in Kopräsenz mit dem Leib da ist. Und das ist natürlich sehr, das ist schwer zu machen, weil beides zu beschreiben, ist viel Arbeit und es ist auch schwer, das zu vermischen, weil sich ja auch eben möglicherweise das in der eigenen Wahrnehmung das eine eben vor das andere schieben mag oder so, aber ich finde, das ist die Aufgabe dann des Textes, das in eins zu bringen.
Meine Verlegerin hat gesagt, keine Dammriss-Geschichten mehr. Sie will es einfach, sie findet das zu gruselig. Und dann denke ich so, ja, ich schreibe dir extra einen rein.
Eine Formel, ich sag reclaim einfach Body ignorieren. Ich bin da vielleicht einen Schritt weiter oder 15 Schritte zurück oder ich weiß auch in meinem Kopf nicht, wie ich in meiner Denkbewegung, ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf Body. Mein Leben lang Body. Zu kurz, zu klein, zu groß, zu größer, zu Dings, zu wie. Ich, für mich sehr persönlich als Frau so, ich sehe es nicht mehr ein. Und Jungs haben das auch nie gemacht. Diesen Kraus-Text über die Prostata, der interessiert mich. Also es kann auch, ich will einfach nur nochmal die Frauen, es gibt ein paar, die ja auch eher so in die Richtung jetzt gerade neu versuchen, oder nochmal weiterzudenken oder anders oder nebenher zu denken, parallel. Die sind nicht alle doof und die haben auch alle ein Body. Und es kann auch eine Verweigerung sein, sich diesen Gedanken spielen. Also so und so viel Zeit hast du und Lebenszeit hat man auch noch. Und genau, es ist vielleicht auch eine sehr persönliche Entscheidung, mit 55 zu sagen, eben ist mal Schluss mit Körper. Wirklich, Leute. Dafür gibt's Frauenzeitschriften, andere feministische Literatur.
Ich glaube, wir reden von unterschiedlichen Sachen, wenn wir von Körper sprechen. Denke ich jetzt, wenn ich dir zuhöre.
Wahrscheinlich. Ich habe ja auch nie ein Kind bekommen zum Beispiel. Das ist vielleicht auch die Rede.
Nee, ich will da auch gar nicht so eine Grenze aufmachen.
Ich finde einfach nur so schreiben, wie quasi nicht wie Männer, aber sozusagen, ich finde eine gewisse, ich habe ja schon gesagt, kühle Sachlichkeit, neue Sachlichkeit. Ich finde Marie-Louise Fleißer großartig, Vicky Baum, Irmgard Keun ohnehin, aber auch Ödön von Horvath. Also ich bin gerade auf einem krassen Trip. Das wird jetzt vielleicht auch zu weit. Die betrachten auch ihre Figuren, Männer- und Frauenfiguren, ja auch sehr mechanistisch. Man kann fast sagen, als Schießbudenfiguren. Helmut Lehten hat ja neue sachliche Literatur auch durchaus angegriffen. Und ich finde das gerade sehr interessant, eine Gegenbewegung zu sogenannter Authentizität. Tyrannei der Intimität, Richard Sennett. Ich bin wirklich gerade auf dem Trip, mich abzuwenden von Gefühligkeit. Aber ich bin da auch in, also das ist aber auch schon wieder ein Gefühl. Also ich bin vielleicht im Denken und im Schreiben da auch schon sehr empfindlich gerade. Es hat alles, ist so ambivalent, was wiederum zu dem Litauen-Text führt. Ne? Also keine Traute haben, ich weiß es gerade nicht sozusagen. Deswegen ist auch dieses Versagen in Litauen mit dem Roman, das ist, finde ich, ein künstlerischen, also oder Intellekt, also ich finde es gerade einen interessanten Punkt bei mir im Schreiben, wo ich so relativ ruppig schlecht gelaunt auch mir gegenüber bin und irgendwie motzige Fragen stelle. Hatte ich so auch lange nicht mehr, finde ich, aber mal gucken, was rauskommt.
Es ist ja vielleicht auch immer die Frage, welche in welchem ja so ein Lektüreumfeld man dann diese Bedürfnisse entwickelt und ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ja auch so, dass wenn du dich jetzt noch weiter mit Militärgeschichte und so beschäftigst und dann erstmal 3 Jahre lang über unterschiedliche Panzertypen gelesen hast und so weiter und so fort, vielleicht hast du dann wieder Sehnsucht nach was Körperlichem. Das mag ja, sein.
Oder Thebeleit-Lektüre.
oder so, ja. Ja, wo, ja, na gut, das jetzt aber, das, ja. Ist ja voller Körper.
So. Eben, das meine ich doch.
Ja, also insofern, ich glaube, ich kann alle möglichen Übersättigungsgefühle mit allen möglichen Formen oder Themen verstehen. Die gibt es bei mir auch immer mal so wieder, wenn ich zum Beispiel für Jurys lese oder so. Aber
mit was liest, Entschuldigung?
Wenn ich für Jurys lese und sehr viel Texte einer Art bekomme oder so. Ich würde mal sagen, der Vorteil ist, dass beides ja gleichzeitig nebeneinander her geschrieben und gelesen werden kann und man muss das nicht lesen, die Körpertexte.
Aber darf ich uns allen noch mal eine Frage stellen? Oh, das würde mich interessieren. Bitte? Wir müssen ja vielleicht gar nicht über Autofiktion, als es gab ja auch mal Popliteratur, es gibt halt dann auch so einfach Verlagsmarketings, Vergattisierung. Aber habt ihr darüber nachgedacht? Also wir wissen schon, was wir meinen. Also Knausgard wird da immer so als Uhr, als Türöffner. Hat sich was verschoben im Schreiben? Also die Ich-Perspektive, wird die gerade von verschiedenen AutorInnen und Autorinnen neu verhandelt? Oder ist eigentlich doch alles, wie es immer war? Also quasi gibt es eigentlich, also es gab ja Ich-Texte, Ich-Erzählungen schon immer und übrigens auch Journalismus und Literatur, Büchner, Heine, das hat ja alles, ne, eine lange Tradition. Haben wir eigentlich gerade was Neues mit was Neuem zu tun oder ist das eigentlich gar nicht der Fall? Also gibt es mehr Ich-Bücher? Oder kommt uns das nur so vor, weil wir so...
Also literaturhistorisch gesehen ist es so, ich habe neulich einen Vortrag darüber gehört, dass die Ich-Perspektive, also sollte man vielleicht fairerweise noch sagen, im Vortrag von Eva Esslinger bei der ZFL-Tagung über Stil und Moral und sie hat über die erste Person Singular da unter anderem auch gesprochen und hat Auswertungen gezeigt, die angeben, dass die erste Person Singular als Erzählinstanz nach 1950 erst dominant wird und davor eigentlich immer personale ErzählerInnen, auch wenn man das damals noch nicht so genannt hat, dominant waren oder autoriale Perspektiven. Das heißt also, dass es das überhaupt so stark gibt, kann man seit da lokalisieren. Und das ist aber ja natürlich sehr unterschiedliche Formen angenommen. Also neue Subjektivität in den 70ern ist nochmal was anderes als Nouveau Roman oder was weiß ich nicht was. Ne? Aber das gibt es die ganze Zeit, ja, würde ich auch sagen.
Ja. Ich meine, was man ja auf jeden Fall konstatieren kann, ist, dass Schreibverfahren wie von Carrère oder Knausgard tatsächlich als was Neues rezipiert wurden.
Ja. Ja, aber weil eben nicht gesehen wurde, bei wem die abgeschrieben haben. Zum Beispiel eben bei US-amerikanischen Feministinnen der zweiten Welle und die auch schon ihre Familiengeschichten dann sehr breit ausgebreitet haben und damit ganz viele Leserinnen fanden. Aber ich glaube auch, dass es vor allem Marketing-Ding ist, aber darin dann natürlich schon auch wieder eine Chance geboten hat, dass bestimmte Leute sich vielleicht auch, also über, ich kann auch von mir sprechen, überhaupt einen Namen dafür hatten plötzlich. Also ich habe mich mit Kolleginnen ausgetauscht, die so alt wie ich und älter waren, also wie es auch verpönt war, eben zumindest als Frau ich zu schreiben, weil dann eben, keine Ahnung, so sofort Erlebnisberichte eigentlich oder Tagebuch oder was weiß ich und dann nicht mehr ernst genommen. Und da hat es, glaube ich, dann schon auch geholfen oder die Sache erweitert dann jetzt wieder für eine Zeit. Und dass es sie aber gleichzeitig auch wieder verengt und jetzt plötzlich irgendwie Memoir oder Autofiktion auf Sachen stehen muss, die es vielleicht gar nicht sind oder wo es die AutorInnen das gar nicht wollen. Also ich werde ja auch immer wieder danach gefragt und ich will für mich schon auch so eigentlich beides beanspruchen. Also meine Dramaturgin und Lektorin damals bei Bodentiefe Fenster hat gesagt, natürlich ist es ein Roman, aber er ist halt erfahrungsgesättigt, fand ich ein sehr schönes Wort.
Es gibt ja auch so ein Diktum, ich glaube, es kommt auch von irgendeinem Amerikaner, Amerikanerin, man soll nur schreiben,
was man
über
weiß.
Die Dinge, die man ein bisschen kennt. Banalität, würde ich sagen.
Write what you know, ja.
Ja, ja, aber wir kommen ja dann mit diesem Ich-Erzähler, das war auch, also dieser, ich nenne das jetzt mal blödes Wort, Trend zu oder die Öffnung für so verschiedene ich-erzählerische neue, auch ganz moderne Ansätze. Hat das nicht dann auch irgendwie wirklich aber was mit diesem Authentizitätsdings-Frage, wer darf in wessen Namen schreiben, Freiheit der Kunst, bla bla. Ich glaube, das hat irgendwie auch was mit einer Befragung dieses erzählenden Ichs in welcher Form auch immer zu tun.
Ja, gleichzeitig ist es aber auch so, dass man es auf eine Art immer bestimmten Fraktionen nicht wird recht machen können, weil während einerseits zum Teil gefordert wird, eben nur das zu schreiben, was man kennt oder irgendwie die sozusagen die Beglaubigung durch eigene Erfahrung hochgehalten wird, gibt es genauso Anwürfe wie zuletzt am prominentesten von einer Cornblue in Immediacy gegen die erste Person Singular, die verhindern würde, dass sich das Publikum im weitesten Sinne überhaupt noch politisch relevant Gemeinschaft vorstellen könne. Weil,
ich bin ja eh auf dem Cornblue-Trip.
Ebenso eben dieses letztlich neoliberal geprägte Ich, also quasi nur noch bis zum eigenen Bauchnabel schauen kann. Und ja, wie auch immer, also könnte man jetzt noch viel zu dieser Kritik sagen, aber es ist letztlich so, man muss sich dann, glaube ich, also ihr müsst euch auch entscheiden, was wollt ihr halt machen, was sind eure Mittel und mit welcher Form könnt ihr jetzt das, was ihr machen wollt, am besten darstellen? Also um zu deinem Astrologiebeispiel zurückzukommen, wenn du erfahrbar machen möchtest, was bedeutet das, wenn man sich in diese Welt hineinbegibt, wenn man das glaubt, wenn man dadurch sein Leben gestaltet, dann ist das eben vielleicht die richtige Form. Und ob das jetzt ein Ich ist oder sie, ist dann halt eine Entscheidung, die, würde ich so dich verstehen, die danach geht, was macht das Begehren, das zum Ausdruck zu bringen, am stärksten? Und nicht irgendwie bin ich ein neoliberal verseuchtes Ich oder ein gemeinschaftlich orientiertes Sie oder wir oder wie auch immer.
Vielleicht war das ein schönes Resümee.
Das weiß ich nicht.
Doch. Aber zukunftsoffen genug.
Ja, der Zukunft zugewandt.
Ja. Na, dann danken wir an dieser Stelle euch beiden, Anke und Katja, dass ihr hier wart.
Vielleicht wollten Sie aber ja eigentlich auch noch was sagen. Sollten wir nicht noch fragen? Anke, wolltest du noch ein Schlusswort vielleicht selbst sprechen?
Nee, Schlusswort kann ich auch höchstens spontan und das ist es jetzt nicht mehr. nee, aber vielen Dank für die Einladung und ja.
Ja, ich bedanke mich auch. Ich fand es total anregend und habe über vieles jetzt noch weiter nachzudenken.
Es war so toll, dass ihr da wart. Vielen Dank. In der dann schon mittlerweile vierten Folge von Krumme Straße, die ab Januar auf allen bekannten Plattformen zur Verfügung steht, können Sie Julika Green, Direktorin des KWI Essen, und Heinrich Geiselberger, Programmleiter der Edition Suhrkamp, hören, wie sie miteinander über Wissenschaftskommunikation, populäre Sachbücher und generell die Öffentlichkeit der Geisteswissenschaften sprechen.